Ich finde, das passt ganz gut, das, was Andi gesagt hat mit der Heiligkeit, dass wir einen heiligen Gott haben, dass wir selbst heilig sein sollen und die Lieder. Das ist immer schön zu sehen, wie alles zusammenwirkt in so einem Gottesdienst. Ich möchte Fortsetzung machen mit dem Jakobusbrief. Wir haben einen kleinen Part ausgelassen, Jakobus 5, 1 bis 6, wo es darum geht, dass Jakobus hier die gottlosen Reichen kritisiert und dass er sagt, Mensch, warum sammelt ihr so viel Zeug an und habt da eure Sicherheiten im Irdischen? Jesus kommt doch wieder. Warum macht ihr das? So. Und da greift er das Thema der Wiederkunft von Jesus auf. Und in unserem Abschnitt heute möchte ich da Fortsetzung machen und lese mit uns die Verse 7 bis 8 zunächst. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Bis hierhin erstmal. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und diese Lehre, diese Wahrheit ist in der Bibel, im Neuen Testament, breit aufgestellt. Also wir lesen in den Evangelien, dass Jesus gekommen ist, historisch auf diese Erde, dass er hier gelebt hat, dass er Wunder gewirkt hat, dass er mit Menschen geredet hat, dass er gestorben und auferstanden ist. All das lesen wir, aber wir lesen gleichermaßen, dass er auch wieder auf diese Erde kommt. Und das nicht irgendwie mystisch, so in Gedanken, wir stellen uns das jetzt alle mal vor und glauben auch ganz fest daran, sondern ganz klar, praktisch, deutlich für alle unverkennbar, für alle sichtbar. Also der Glaube an die Wiederkunft von Jesus, der ist in der Bibel so sehr bezeugt, das ist kein Glaube von irgendwelchen christlichen Spinnern oder so, sondern das ist Grundglaube, fundamentaler Glaube von allen Christen, die an die Bibel glauben. Deswegen möchte ich uns Mut machen, dass wir uns da auch nicht beirren lassen, sondern das bezeugen, ja, Jesus kommt wieder. Und auch heute, wenn wir das Abendmahl feiern in den Einsetzungsworten, da haben wir auch immer einen Passus drin, dass wir dieses Abendmahl hier auf der Erde feiern, bis der Herr wiederkommt. Bis er wiederkommt. Im Glaubensbekenntnis ist es drin, in den Briefen im Neuen Testament wie hier. Jesus selbst spricht davon. Also wir haben eine ganz breit aufgestellte Lehre über die Wiederkunft von Jesus, besonders in der Offenbarung des Johannes, wo eigentlich die Wiederkunft von Jesus das Hauptthema ist. Jesus kommt wieder. Was bedeutet die Wiederkunft von Jesus? Die Wiederkunft von Jesus bedeutet, dass mit Tod und Auferstehung von Jesus angebrochene Reich Gottes wird mit der Wiederkunft von Jesus vollendet. Also all das, was wir hier ansatzweise erleben und schmecken. Also zum Beispiel diese Gegenwart Gottes in der Anbetung, wie gerade jetzt in den Liedern. Das ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem, wie es dann sein wird, wenn Jesus wiederkommt und wenn wir ihn anbeten von Ewigkeit zu Ewigkeit. So schmecken wir hier im Reich Gottes Dinge auf unterschiedlichen Feldern unseres Lebens, im Bereich Heilung, im Bereich Freiheit von Gebundenheiten und Sünde und. Wenn Jesus wiederkommt, kommt Vollkommenheit in das ganze Geschehen. Das wird vollendet. Da ist all das, wo wir jetzt hier noch im Kampf und in der Spannung leben und manchmal auch seufzen und denken, Mensch, wie lange noch und es ist so anstrengend. All das kommt dann zum Ende und zu einem guten Ende für die, die glauben. Jesus, er kommt wieder und er bringt sein Reich zur Vollendung. Für die einen bedeutet die Wiederkunft von Jesus ewige Rettung, Erlösung und Freude und für die anderen Gericht, Unheil. Und wenn wir von Gericht hier sprechen, dann hat das immer auch einen ernsten Beigeschmack, zu Recht auch. Aber für uns, die wir gläubig sind an Jesus, ist Gericht, finde ich, auch so eine Hoffnungsbotschaft. Da kommt Jesus als Richter und er richtet in einer gerechten Art und Weise all das, wo wir hier auf der Erde sagen, Mensch, wo ist Gerechtigkeit? Warum kümmert sich keiner darum? Wer geht dem nach? Wann werden diejenigen vor Gericht gestellt und verurteilt, die hier für Böses sorgen? Es wird gerecht kommen am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Nun gibt es in der Christenheit ganz unterschiedliche Haltungen und Lehrmeinungen, Vorstellungen davon, wie und wann die Wiederkunft von Jesus geschehen wird. Und das ist ein spannendes Thema. Ganz, ganz spannend, finde ich, ja. Und viele Christen überlegen sich, ja, wie lange ist es noch? Und alles, was man so auch in der Welt beobachtet, läuft ja irgendwie darauf hin, dass Jesus bald kommt, dass er noch näher mit seiner Wiederkunft vor der Tür steht. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Exkurs mal geben über dieses Thema Wiederkunft von Jesus. Jetzt nicht so sehr von dem Bibeltext her, so ein bisschen weiterfassen, um uns da vielleicht mit hineinzunehmen und uns ein breiteres Verständnis zu geben. Weil ich glaube, das kann hilfreich sein und auch wichtig sein. Ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus immer wieder auftaucht, ist ja auch die Entrückung der Gemeinde. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ja? So die Gemeinde, die wird entrückt. Und das Verständnis ist ja, die Gemeinde wird zu Jesus entrückt, bevor er sichtbar wiederkommt. So, also diejenigen, die auf der Erde gläubig sind, die werden vorab zu Jesus in den Himmel gezogen und dann mit einer zeitlichen Verzögerung kommt dann die sichtbare Wiederkunft von Jesus. Das ist das Verständnis von Entrückung und Wiederkunft von Jesus, was, glaube ich, viele von uns hier auch vor Augen haben und wie viele auch von uns geprägt sind. Dann ist die Frage, ja, wann ist der Zeitpunkt von dieser Entrückung? Und Bibelleser, die wissen, ja, es gibt dann die sogenannten Trübsalsjahre, die 7 letzten Trübsalsjahre, wo ganz viel Schwierigkeiten kommen und Gericht geübt wird auf dieser Erde. Und dann gibt es dann die Meinung, ja, die Gemeinde, die wird von diesen Trübsalsjahren verschont und die Entrückung passiert vor diesen 7 Jahren. So, dann ist die Gemeinde weg und dann geht alles hier weiter ohne die Gläubigen. Oder aber eine andere Meinung ist, naja, also wir kommen in diese Trübsalzeit hinein und dann irgendwann in der Mitte von diesen 7 Jahren geschieht dann diese Entrückung. Und dann am Ende, nach den 3,5 Jahren, nach den 7 Jahren, kommt dann die Wiederkunft von Jesus. Ein bisschen kompliziert, ja, und da gibt es unterschiedliche Meinungen in der Christenheit. Ich möchte euch an dieser Stelle mal meine persönliche Bibelerkenntnis an dieser Stelle weitergeben. Nur mal kurz umrissen, ich habe da auch ein Offenbarungsseminar dieses Jahr nicht angeboten, aber vielleicht nächstes Jahr wieder im Life College, da könnt ihr das nochmal gerne vertiefen. Ihr seid gespannt, ne? Das weiß ich, das ist ein spannendes Thema. Also, erstens finde ich es bemerkenswert, dass die ersten Christen und die frühe Kirche, die hatten nicht auf die Entrückung gewartet, sondern die ersten Christen haben auf die Wiederkunft von Jesus gewartet. Mit allem drum und dran, sage ich mal. Ja? Jesus kommt wieder, so wie es hier auch im Text steht, und dann auch Gericht und so. Also die ersten Christen haben nicht diese zeitliche Auseinanderziehung von der Wiederkunft von Jesus vor Augen gehabt. Das war für sie gar nicht da. Sondern es war klar, Jesus kommt wieder, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Erwartungshaltung. So, das gilt erstmal festzuhalten, auch vor dem Hintergrund, dass wir als Christen, als freikirchliche Christen und ich glaube auch gerade wir als Pfingstgemeinde, wir sagen ja ganz oft, wir sind Urchristen. Also jetzt nicht die mit der Uhr, sondern da sind wir eher mit weniger Uhr. Lassen wir die Gottesdienste auch mal ein bisschen länger werden. Urchristen meint zurück zu dem, wie es ja ursprünglich war. Also das gilt ja von unserem Verständnis des Heiligen Geistes, ja. Wir glauben an die Geistesgaben, wie es ursprünglich war in der Apostelgeschichte. Da wollen wir ja hin zurück. An dieser Geschichte, wo es um die Wiederkunft von Jesus geht, die Lehre von den letzten Dingen, sind wir keine Urchristen, sondern diese Lehre von dieser Entrückung tauchte im 19. Jahrhundert auf. 1830 in der Brüderbewegung John Nelson Darby. So, da kam das erste Mal dieser Gedanke auf, hier Entrückung passiert vor der Wiederkunft von Jesus. Finde ich erstmal bemerkenswert. Übrigens, dieselben Leute, die diese Lehre von dieser Entrückung in die Christenheit reingebracht haben und sehr breit verbreitet haben, das waren auch Leute, die gesagt haben, der Heilige Geist, der wirkt heute nicht mehr. So, die Zeit ist abgefahren, ja, abgelaufen, der Geist, den brauchen wir nicht mehr so, weil wir haben jetzt die Bibel und so. Also das hängt irgendwie alles zusammen. Aber die Pfingstbewegung, die frühe Pfingstbewegung und auch andere evangelikale Richtungen haben diese Endzeitlehre übernommen, aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob das die einzige Endzeitlehre ist, die du kennst. Vielleicht schon. Weil die sehr stark dokumentiert ist in vielen Büchern, Romanen. Wer hat die finale Bücher gelesen? Ja, Left Behind oder die Filme gesehen, gibt auch ein paar Filme, die dazu gemacht wurden, wo ja immer die Vorstellung ist, okay, irgendwann sind die Christen weg und hoffentlich bist du nicht left behind. Also hoffentlich bist du nicht der Einzige, der zurückgelassen wurde. Und dann gibt es ja diese ganz praktischen Dinge, die man sich auch ausmalen kann. Da ist ein Christ und der ist halt Pilot vom Flugzeug und der wird entrückt. Und jetzt ist das Flugzeug führerlos und so. Ne? Was passiert mit dem Flugzeug? Also sehr, sehr, ich sag mal, sehr Hollywood-mäßig. So, und das ist das, was uns sehr stark geprägt hat und auch lange in den Bibelschulen so gelehrt wurde. Und ich finde das nicht, ehrlich gesagt, nicht so sehr in der Bibel wieder. So, an dieser Stelle möchte ich Mut machen, hier entspannt zu sein. Wenn du jetzt denkst, oh, jetzt dreht unser Pastor ab, ja, also wir sind hier nicht bei den Kernthemen des Glaubens, wo es darum geht, kommt Jesus wieder oder kommt er nicht wieder? Wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Ich glaube auch, dass Jesus wiederkommt. Ich glaube auch an die Entrückung. Aber von meinem Bibelverständnis geschieht die Entrückung zeitgleich mit der Wiederkunft von Jesus. Also am Ende der Zeit kommt Jesus wieder und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt. Und Jesus kommt mit der Gemeinde wieder auf die Erde. Das Bild, was hier angesprochen wird, ist das Bild eines siegreichen Feldherrn, der eine Schlacht geschlagen hat und gewonnen hat und jetzt wieder in seine Stadt einzieht und seine Leute, seine Bevölkerung, seine Bürger, die kommen ihm entgegen und feiern ihn und er zieht dann in dem Zuge mit seinen Leuten in die Stadt ein und feiert. Und das ist meines Erachtens das Bild von Wiederkunft von Jesus und von Entrückung. Keine zeitliche Geschichte dazwischen. Jetzt denkst du vielleicht, schade. Wenn das so wäre, dann würden wir ja als Christen am Ende der Zeit, und keiner weiß, wann das Ende der Zeit ist, wir würden ja dann bis zum Ende hier bleiben, und auch all dem ausgesetzt sein, was da kommt. Und ich glaube ja. Ich glaube ja, aber ich glaube auch, dass Gott die Kraft dazu gibt und dass er gegenwärtig ist und dass er mit seinem Geist und mit allem, was er hat, dass er uns Mut macht, diesen Weg zu gehen. Aber von meinem Verständnis, von der gesamten Bibel, ist das so das Prinzip, wie Gott arbeitet. Dass er seine Leute eben nicht vor dem Schlimmsten bewahrt und rauszieht und dann mit anderen sich beschäftigt, sondern dass er durchträgt, dass er mit dabei ist und dass er Kraft gibt zum Aushalten. Genau, ich weiß, es gibt Bibelstellen, die sprechen auch in die andere Richtung von der Entrückung, aber die kann man auch anders deuten und anders auslegen. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach Mut machen, schaut da nochmal drauf. Lest vielleicht die Bibelstellen und auch die Offenbarung nochmal mit einem anderen Blick. Lest die Offenbarung nicht so, dass du immer scannst, ja, wie lange ist die Gemeinde noch dabei und wann ist sie weg, sondern liest die Offenbarung mal vor dem Hintergrund, hey, vielleicht sind wir auch dabei. Und vielleicht spricht die Offenbarung dann nochmal ganz anders zu dir, in dein Leben hinein. Ich glaube, wenn man sich zu sehr auf diese Entrückung vor Trübsal fixiert, dann können wir so eine Haltung einnehmen, dass wir auf gepackten Koffern sitzen als Christen. Dass wir eigentlich nur darauf warten, wann wir endlich hier abgebeamt werden. So. Und ich glaube, das ist nicht zuträglich für unseren Glauben. Auf verschiedenen Ebenen nicht. Ich glaube auch, dass es nicht so hilfreich ist, weil Gott uns ja in diese Zeit hineingestellt hat, auch als Zeugen, und wir sollen hier noch was bewegen. Wir sollen hier nicht nur warten, bis der Entrückungsbus kommt, sondern wir sollen hier wirken in dieser Geschichte. Wenn wir warten bis zur Wiederkunft von Jesus, dann ist klar, es gilt darum, durchzuhalten, Geduld zu haben, auszuharren, letztendlich auf alles gefasst zu sein, was kommen könnte, mein Glauben zu vertiefen, zu verwurzeln und bereit zu sein. Letztendlich auch mitzuleiden, auch mitzuseufzen über die Ungerechtigkeit und die Bosheit in dieser Welt und mitzuleiden mit dieser Schöpfung und mit den Menschen und sich zu sehnen, dass Jesus bald wiederkommt und dass es eine andere Zeitepoche gibt, wo letztendlich Jesus alles neu machen wird. Exkurs beendet. Wenn du Fragen hast, dann kannst du nachher gern auf mich zukommen. Oder melde dich zum Offenbarungsseminar an. Und dann können wir nochmal die ganzen einzelnen Bibelstellen durchgehen. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen nochmal ganz hilfreich. Also, und sei entspannt. Wir sind hier nicht an den Kernpunkten des Glaubens, wo es um das Heil geht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es Christen gibt, die unterschiedliche Erkenntnisse an diesem Punkt haben. Und das ist okay. Also sprich nicht anderen Christen da den Glauben ab und sag, Mensch, das geht gar nicht. Das hat man früher so gemacht. Das war schwierig, glaube ich. Sondern seid entspannt, ne? Und lasst uns auch diese Spannung miteinander aushalten, dass es hier unterschiedliche Herangehensweisen geben kann. Ich möchte dich fragen, welche Bedeutung hat die Wiederkunft von Jesus für dich? Welche Bedeutung hat die Wiederkunft von Jesus für dich? Ist dieses Thema ein lebendiger Bestandteil deines Glaubens? Und dann ist die Frage, mit welchen Emotionen ist dieses Thema belegt? Also kannst du sagen, hey, du freust dich auf die Wiederkunft von Jesus? Gut, jetzt vielleicht nicht mehr, nach meiner Vorrede. Oder sagst du, oh nein, wer weiß, was da noch alles kommt und du hast Bilder vor Augen und so. Und es ist echt so ein schwieriges, belastendes Thema. Was man vielleicht am liebsten verdrängen möchte. Bei manchen ist dieses Thema tatsächlich sehr mit Angst besetzt. Das merke ich jedes Mal, wenn man darüber spricht und Austausch hat. Und tatsächlich spielt auch diese Entrückungstheologie, die ich eben angedeutet habe, auch da eine Rolle. Diese Angst, bin ich würdig genug, bin ich rein genug, bin ich heilig genug, bei der Entrückung dabei zu sein. Und dann gibt es Leute, die haben da unterschiedliche Geschichten erlebt, auch als Kinder teilweise, wo sehr viel in diese Richtung gepredigt wurde, wo sie dann irgendwie nach Hause kamen und Mama war weg, Papa war weg, die Geschwister waren weg und die haben gedacht, ich bin hier zurückgeblieben. Also das hat traumatische Auswirkungen teilweise bei Kindern oder Albträume, die man hat in diese Richtung. Also es ist ein schwieriges Thema. Und ich möchte hier tatsächlich ermutigen, lass uns da mehr in die Bibel schauen, weniger uns von Büchern und Filmen prägen lassen. Obwohl das immer das ist, was oben auffliegt. Und man will solche Filme sehen, weil man denkt, boah, das ist ja irgendwie auch spannend. Und danach weiß ich, wie es sein wird. Es kann aber auch sein, dass in den Filmen was dargestellt wird, was gar nicht so sein wird. Also seid bitte da ein bisschen vorsichtig und guckt auch, was ihr mit euren Kindern da irgendwie besprecht und anschaut. Als Christen, da sollten wir Freude und Hoffnung haben, auf die Wiederkunft von Jesus zuzugehen, weil wir wissen, dass Jesus das Beste tatsächlich noch für uns vorbereitet hat. Und das bringt er mit für uns und wir sind gemeint und er ist mit uns hier unterwegs. In diesem Bibeltext, jetzt kommen wir zurück zu dem Bibeltext, da geht es darum, geduldig auszuhalten, Geduld zu haben und die Herzen zu stärken, so wird es beschrieben. Seid geduldig. Und Geduld meint auch, ich sag mal, nicht über zu reagieren, da wo Christen angefeindet werden und sich vielleicht auch der Wind dreht und mehr Gegenwind kommt, dann würde jetzt dieser Text sagen, seid geduldig und was da drin steckt in dieser Bedeutung, seid geduldig ist, zettelt keine Revolution an. Werdet jetzt hier nicht als Christen Leute, die das System mit Gewalt ändern wollen, auf einer politischen Ebene, das ist nicht unser Job als Christen, sondern der Job als Christen ist es, geduldig zu sein in der Zeit, die sich darstellt, in der Gesellschaft, die wir haben und ein Zeugnis für Jesus zu sein. Aber nicht politisch sich zu engagieren an der Stelle in einer revolutionären Art und Weise und zu denken, über die politische Schiene würden wir das Reich Gottes auf der Erde sichern. Das ist auch eine Fehlprägung und die haben wir auch vor Augen in der heutigen Zeit. Also es ist ein Weg des geduldigen Ausharrens. Und das meint kein passives Hinnehmen von allem und einfach nur sagen, ja, jetzt muss ich halt warten und so und auf dem Sofa zu sitzen. Das meint es nicht, sondern diese Geduld meint, standhaft zu bleiben in dem Glauben, den wir haben, in dem, was wir bekommen haben von Jesus und nach vorne orientiert zu leben, ja, Jesus wird wiederkommen und das gibt mir die Kraft, Dinge auszuhalten. Also ich bekomme meine Kraft des Aushaltens, des geduldigen Wartens nicht aus den Umständen meiner Gegenwart gerade, sondern aus der Perspektive der Zukunft. Und weil ich eine klare Perspektive von der Zukunft habe, bekomme ich Kraft, die Dinge jetzt auszuhalten. Das ist das geduldige Standhaftbleiben, von dem Jakobus hier spricht. Dann ist dieses Bild angesprochen vom Bauern und von Frühregen und Spätregen. Jetzt sind wir alle nicht so die super Landwirte, behaupte ich mal. Und wir sind auch hier in Deutschland und nicht in Israel. Wir haben mehr Regen als Früh- und Spätregen, ja. Damals und auch heute wird es wahrscheinlich immer noch so sein, gab es diese unterschiedlichen Regenzeiten. Also es gab im Winter diese Regenzeit, da hat schon auch geregnet. Dann gab es den Frühregen, der fiel so ab Oktober. Und erst nach dem Frühregen, da konnte man säen und pflügen. Also da war der Boden dann ein bisschen weicher und nicht so hart. Das heißt, der Frühregen war wichtig, dass der kommt, damit man aussäen kann und den Boden bearbeiten kann. Und dann gab es den Spätregen, der fiel im März und April. Und ohne diesen Spätregen, da konnte die Winterfrucht nicht reifen und die Sommerfrucht auch nicht bestellt werden. Das heißt, die Bauern damals, die waren abhängig von diesen Regenzeiten. Und die sind normalerweise auch gekommen, aber man wusste nie genau, ja, wann kommt denn dieser Frühregen und der Spätregen? Also man hat geduldig als Landwirt gewartet auf diese Zeitpunkte, damit man sein Land bestellen kann, mit dem Ziel, dass man eine wertvolle Frucht am Ende hat, eine wertvolle Ernte. Und hier ist jetzt so der Vergleichspunkt zu uns, was Jakobus uns hier mitgeben möchte. Wir können durch unser Tun nicht den Zeitplan Gottes einsehen oder verändern. Also die Regenzeiten, die kommen, ich sag mal, wie der Herr will. Wir sind abhängig davon, uns da hineinzubegeben und abzuwarten, aber wir wissen, der Regen wird kommen. Jesus wird wiederkommen, das ist der Vergleichspunkt. Aber wir wissen nicht genau, wann und wie. Aber wir sind bereit. Jetzt ist es aber so, dass die Landwirte, das sind total fleißige Leute. finde ich, auch viel zu wenig beachtet in unserem Land. Also echt irgendwie ausgenommen teilweise, wo ich denke, Mensch, da läuft vieles auch schräg und schief. Die sind dafür zuständig, dass wir unsere Lebensmittel bekommen, ja? Dass wir alle davon leben. Und die haben nicht so viel davon und die arbeiten rund um die Uhr. Das heißt, nur zu wissen, dass der Regen kommt, wird ja jetzt nicht bei den Landwirten dafür sorgen, dass die jetzt einfach mal sich an den Feldrand setzen und dann Käffchen trinken die ganze Zeit und sagen, ja, dann warten wir mal auf den Regen, ne? Wird schon alles laufen. Sondern die Landwirte, die sind aktiv dabei, zwischendrin das Beste für ihre Felder und für die Ernte zu tun, was sie tun können. Die sind aktiv beteiligt, die warten aktiv. Das sind keine Faulpelze. Und auch hier ist der Vergleichspunkt für unser Warten, nicht einfach nur so passiv abzuwarten und nichts zu tun, sondern in einer guten, aktiven Art und Weise zu warten auf die Wiederkunft von Jesus. Aktiv in seinem Reich unterwegs sein. Zu gucken, wie kann ich Salz und Licht sein? Wie kann ich auf ihn hinweisen? Wie kann ich Liebe weitergeben? Aktiv beteiligt sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für unser Leben im Hier und Jetzt. In der Erwartung, dass es am Ende eine wertvolle Frucht geben wird, dass am Ende eine Ernte da sein wird für Jesus, für seinen Tod am Kreuz, dass es nicht umsonst war, sondern dass möglichst viele Menschen glauben werden. Und wir können beteiligt sein in Partnerschaft mit Gott und dem Heiligen Geist, dass wir hier gemeinsam in dieser Wartezeit unser Bestes geben. Standhaft bleiben, geduldig sein. Das kann ganz praktisch sein, auch für uns sehr herausfordernd in diesen Spannungsfeldern, in denen wir leben. Was ich eben angedeutet habe, dass wir ja noch nicht immer das Vollkommene erleben im Reich Gottes. Und an manchen Punkten wird es ja sichtbar. Also dieses Spannungsfeld immer von Krankheit und Heilung. So, wir haben biblische Zusagen, dass Gott heilt, immer noch, ja. Aber es ist auch klar, dass hier auf der Erde nicht alle geheilt werden, die darum bitten. Und dann machen wir ein großes Fragezeichen dahinter und sagen, ja, warum denn nicht? Wissen wir auch nicht, warum das konkret mal so ist, aber das biblische Zeugnis lehrt uns, wir sind in dieser Zwischenzeit und müssen diese Spannungsfelder aushalten. Und die klare biblische Verheißung ist, wenn Jesus wiederkommt am Ende der Zeit, in der Ewigkeit, bekommen wir einen neuen Körper. Den haben wir jetzt noch nicht. Das heißt, da steht noch was aus. Wir sind hier noch nicht in der Phase der Vollkommenheit. Und das müssen wir immer wieder uns vor Augen halten. Auch wenn wir kranke Geschwister haben und wenn wir beten und wenn wir glauben, wir haben hier auf dieser Erde noch nicht die Verheißung eines total kompletten, wiederhergestellten Auferstehungsleibes. Hätten wir auch gerne. Aber es ist leider nicht so. Und diese Spannungsfelder auszuhalten oder bekämpfen hier gegen Sünde und Versuchungen und wollen vor Gott heilig leben. Und trotzdem haben wir diese Zerreißproben in unserem Alltag, wo uns das nicht so gut gelingt. Und da gilt es, standhaft zu bleiben, dran zu bleiben, Gottes Gnade zu vertrauen, mit sich selbst Gnade zu haben und einfach weiterzugehen im Glauben, dass Jesus uns zum Ziel führt. Wie können wir unsere Herzen stärken? Ich glaube, durch Gottes Wort, dass wir uns immer wieder neu auch seine Verheißung vor Augen halten, durch Gebet, dass wir mit Gott in Verbindung bleiben. Aber ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, die Herzen zu stärken, ist Gemeinschaft. Dass wir miteinander gut unterwegs sind und uns ermutigen. Und das ist hier die Überleitung zu dem nächsten Vers, Jakobus 5, Vers 9. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. So ist es hier ausgedrückt. Also Jakobus, er sagt, Mensch, Jesus, die Wiederkunft von ihm steht vor der Tür und er ist der Richter. Warum spielt ihr euch jetzt schon als Richter auf und verurteilt einander und beschimpft vielleicht einander und macht einander Vorwürfe? Das ist ja gar nicht euer Job. sondern es ist der Job von Jesus, dem Richter, und der ist gar nicht mehr so weit weg. Also bemüht euch nicht um die Dinge in eurer Gemeinschaft, die euch nicht weiterhelfen, die euch runterreißen. Ganz, ganz praktisch. Da, wo wir andere Mitchristen anklagen, da lenken wir uns ja vom Wesentlichen ab. Da verdunkelt sich auch so unsere Seele, unser Herz, und vielleicht kommen wir da auch in Bitterkeit. Und das gegenseitige Richten, das nimmt irgendwie das Richten Gottes vorweg, ja, vom Gedanken her. Deswegen sagt Jakobus, nee, das ist nicht euer Job, macht das nicht. Es ist Gottes Job zu richten. Wie geht es dir in der Gemeinde an diesem Punkt? Die Gemeinde besteht aus vielen Menschen, ja, können wir uns alle mal anschauen, wir sind hier viele und wir sind alle unterschiedlich. Unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Geschichten, ganz, ganz unterschiedlich. Manche Leute, die sind uns vielleicht sympathisch auf Anhieb, und manche Leute, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und manche Leute, mit denen sind wir sehr eng und sehr nah, die sind uns vielleicht auch sehr ähnlich, und manche Leute sind uns fremd. Wie geht es dir in der Gemeinde, mit deinen Geschwistern, an dem Punkt, wenn du darüber nachdenkst, ja, wie denke ich denn und wie rede ich über meine Geschwister, natürlich, wenn die jetzt nicht dabei sind, ist es eher also positiv, wertschätzend, segnend, nach vorne bringend, ermutigend, stärkend, oder ist das eher kritisch, klagend, jammernd, kritisierend? Ja, also wie der wieder rumgelaufen ist am Sonntag, ne, und hat er sich nicht richtig anziehen können oder so, oder warum verhält er sich immer so, der müsste es ganz anders machen. Wenn alle so wären wie ich, dann wäre die Gemeinde perfekt. So halt, ne? Mach da doch mal eine ehrliche Bestandsaufnahme. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und scan dich so ab und schau mal, ja, wie bin ich denn tatsächlich mit Leuten in der Gemeinde verbunden? Und pick dir jetzt nicht nur die positiven Situationen raus, ne, sondern ganz ehrlich mal draufschauen. Und Jakobus sagt, halt dich nicht daran auf, nur zu klagen und zu jammern. Klammer auf, weil wir sind hier immer alle noch Menschen. Und du ja auch. Und du hast ja auch deine Fehler und so. Also hab deinen Fokus mehr auf Jesus und freu dich an ihm, und hab deinen Fokus darauf, dass du deine Geschwister stärkst und ermutigst, dass du ihnen ein bisschen Anschub gibst in ihrem Glauben, positiv nach vorne bringst und nicht destruktiv, kritisierend, irgendwie den Finger zeigend. Ist nicht so hilfreich. Das heißt an dieser Stelle nicht, das sage ich ja auch nochmal, dass wir keine Kritik üben können oder so. Aber die Frage ist, was ist denn der Fokus und was ist mein Herz? Habe ich ein Herz voller Liebe, voller Demut und voller Wunsch, dass es dem anderen gut geht? Dann ist das eine gute Grundhaltung im Miteinander. Dann kann ich dem anderen auch mal sagen, hey, was auch immer ich sagen sollte. Ist die Frage unseres Herzens an der Stelle. Okay, letzter Bibelabschnitt. Jakobus 5, 10 bis 11. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Über das Thema Prüfungen hat Lars, glaube ich, die erste Predigt in unserer Predigtreihe gehalten. Könnt ihr gerne nochmal nachhören, wenn ihr es verpasst habt. War, glaube ich, auch sehr wichtig und grundlegend zum Verständnis für dieses ganze Thema. Und hier sind jetzt Vorbilder aufgeführt, die Propheten und Hiob, Vorbilder, wo man sagen kann, Mensch, die sind durch harte Zeiten gegangen, die sind aber standhaft geblieben und Gott hat da einen guten Ausgang geschenkt. Und die hebt jetzt Jakobus hoch und sagt, orientiert euch an denen. Ja? Die haben es irgendwie gut hingekriegt und Gott hat sich da gezeigt, super, seid auch so, wie Hiob, wie die Propheten. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht mehr viel sagen, aber ich fand diesen letzten Part nochmal sehr ansprechend und berührend. Also wo Jakobus sagt, dass Gott bei Hiob alles zu einem guten Ende geführt hat. Und wir haben die Geschichte von Hiob vielleicht vor Augen. Wir machen im Herbst auch eine Predigtreihe dazu. Also wo er durch Tiefen durchgegangen ist, aber Gott hat ihn auch getragen und hat ihm wieder erstattet. Und das Ende war gut. Das Ende war gut. Und dann sagt Jakobus hier, Gott ist voller Mitgefühl und voller Erbarmen. Er ist voller Mitgefühl und voller Erbarmen. Und Mitgefühl und Erbarmen, das sind Kategorien, die sind ja nicht nur in der Theorie jetzt irgendwie da. Ach ja, da ist einer, der hat Mitgefühl und Erbarmen. Oh ja, schön, aber wir haben nichts davon, das wäre irgendwie schräg. Sondern Mitgefühl und Erbarmen äußern sich, dass diese Grundhaltung zu den Menschen hinfließt und dass Mitgefühl und Erbarmen spürbar und greifbar werden für diejenigen, die es betrifft. Also die Nutznießer sind von diesem Mitgefühl und Erbarmen. Gott fühlt mit dir, Gott fühlt mit uns, er leidet mit uns. In dieser Zerrissenheit unseres Lebens, in dieser Zerrissenheit unserer Zeit, er leidet mit. Gott ist voller Erbarmen, sein Herz schlägt für uns. Es ist nicht Gottes Art, dass er als Vater im Himmel seine Kinder auf der Erde im Stich lässt, sondern er ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Er ist herabgekommen in unsere Not und er trägt uns hindurch und er führt uns hindurch durch alle Herausforderungen unseres Lebens, die da sind und die noch kommen werden und er führt uns zu einem guten Ende, wie bei Hiob. Er führt uns zu einem guten Ende. Ich verspreche dir an dieser Stelle nicht, dass du wie Hiob ne, irgendwie Herden voll tollen Tieren bekommst und so und ne, alles wieder erstattet wird, zack, zack, zack. Ne. Aber Gott führt zu einem guten Ende, hundertprozentig aus der Ewigkeitsperspektive betrachtet, wenn du Gott vertraust. Wenn du an ihm dranbleibst, wenn du sagst, Herr, hier bin ich möchte deinen Weg gehen, er führt dich zu einem guten Ende, weil er voller Mitgefühl und weil er voll Erbarmen ist für dich. Nicht allgemein, nicht für unsere Kirche, sondern für dich und mich hat Gott ein mitfühlendes Herz und ist ganz nah an deiner Seite. Vielleicht fällt dir gerade dieses Vertrauen in Gott schwer, dass er dich meint, dass er dich sieht und dass er dich einlädt, diesen Weg zu gehen. Vielleicht ist dieses Vertrauen beschädigt durch negative Erfahrungen, durch Dinge, die du irgendwie mit dir herumträgst, wo du mich fragst, ja, ist Gott wirklich so gut für mich? Liebt er mich wirklich? Bei den anderen kannst du es vielleicht sehen, aber für dein eigenes Leben kannst du es vielleicht nicht so greifen. Ich möchte dir sagen, die Erfahrung mit Gott hier auf dieser Erde und wie sich das Leben anfühlt hier auf dieser Erde, das ist immer nur ein, wie soll ich es beschreiben? Es ist nicht die hundertprozentige Realität, wie Gott wirklich dich sieht. Also unser Leben hier ist ja nicht nur davon bestimmt, dass Gott jetzt sein Herz teilt und nur Gutes fließt in unser Leben. Und das haben wir jetzt als Paket und wir freuen uns darüber. Sondern das Leben ist ja komplexer und es passieren Sachen, die sind jetzt nicht aus Gottes Herzen geboren, sondern die sind in dieser verrückten und bösen Welt auch begründet, sodass unser ganzes Leben hin und her gerissen ist und nicht immer so einfach zu beschreiben ist. Das heißt, wenn dein Vertrauen in Gott klein geworden ist, weil dein Leben sich jetzt nicht so sehr von Gott geliebt anfühlt, dann mag das sehr wohl so sein in deinem Leben, dass du das so empfindest und spürst, weil du Verluste erfahren hast und Verletzungen erlitten hast. Und dann ist auch gut, da drauf zu schauen und nicht locker drüber hinwegzugehen und sagen, ja, aber Gott liebt dich ja und so. Aber ich sage dir, hinter dieser Erfahrung deines Lebens, in dieser Realität, im Hier und Jetzt, da ist eine andere Realität, eine geistliche Realität, eine Realität der Ewigkeit, wo da Gott ist in seiner Vollkommenheit, der dich hundertprozentig liebt und dessen Herz hundertprozentig für dich schlägt und dessen Sehnsucht hundertprozentig für dich ist, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass du, dass es dir gut geht und dass du ihn noch stärker erkennen könntest. Aber da ist diese Zerrissenheit, weil wir noch nicht in der Vollkommenheit leben. Ich möchte dir Mut machen, wenn das Vertrauen Gott gegenüber bei dir angekratzt ist und du sagst, Mensch, was soll ich mit dieser Predigt machen? Ich kann mich gar nicht auf die Wiederkunft von Jesus freuen, weil ich da so eine Distanz zu diesem Jesus fühle. Ich mache dir Mut, dass du vielleicht heute einfach ein kleines Gebet sprichst und sagst, Gott, ich wünsche mir wieder mehr Vertrauen, dass ich mehr vertrauen kann. Hilf mir, dass ich dir mehr mein Leben anvertrauen kann. Vielleicht ist das ein Gebet für dich, wo du sagst, ja, das kannst du beten. Jesus zu bitten, dass er dir mehr Vertrauen schenkt. Dass du mehr in das hineinkommst, was er für dich hat. Und dann kannst du auch vielleicht diese Ewigkeitsperspektive langsam wieder mehr greifen als bisher. Ich möchte gerne mit uns beten, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Jesus, was für ein spannendes und herausforderndes Thema. Das Nachdenken über deine Wiederkunft. Herr, du siehst uns alle hier, mit welchen Vorprägungen wir hier sind und mit welchen Gefühlen wir auch die Dinge hören. Du siehst die Fragezeichen und die Widerstände in uns. Herr, und ich bete so sehr, dass du durch deinen Heiligen Geist hineinwirkst und Neues schaffst. Da, wo Vertrauen verloren gegangen ist, bitte ich dich, dass du Vertrauen in dich wiederherstellst. Jesus, da, wo unsere Lebensrealität schwierig ist, komm und mach du unsere Herzen weich, dass wir in all dem und trotz alledem Hinweise deiner Liebe entdecken können. Ich bete, Herr, dass du uns auch befreist vor aller Angstmacherei, was deine Wiederkunft angeht. Führe du uns immer mehr an diesem Punkt, dass die Sehnsucht danach steigt, wie schön wäre es, wenn Jesus heute wiederkommt. Herr, lass uns neu verliebt sein in dich, den Bräutigam. Wir als Gemeinde, wir sind deine Braut, das sagt dein Wort. Stärke du diese Liebe und diese Sehnsucht nach dem Bräutigam. Und bereite du uns vor für all das, was noch kommt. Keiner weiß es, aber wir wollen bereit sein und an dir dranbleiben. So danke ich dir auch für das Abendmahl, was wir jetzt feiern können. Danke, dass du uns das als sichtbares Zeichen deiner Gegenwart gegeben hast. Danke, dass du uns einlädst, mit dir Gemeinschaft zu haben in einer besonderen Art und Weise. Danke, dass du den Tisch für uns gedeckt hast und dass wir kommen dürfen und nehmen dürfen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Amen. Amen. So bitte ich die eingeteilten Helfer, nach vorne zu kommen.